Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Ja, der Weg ist das Ziel, aber trotzdem bleibt interessant, wohin der Weg führt. Die Literaturagenten steuern diesmal zu auf ein Fastfood-Restaurant im Tiergarten am Ende einer Nacht, die nicht ganz comme il faut war. Außerdem peilen wir Pi mal Daumen, den Roman von Alina Bronski, an das Buch, um das herum Berlin demnächst zu einem großen Lesekreis wird. Und wo wir uns schon mal im Kreis bewegen, stellen wir Ihnen ein Buch vor, in dem wörtlich jede Sekunde zählt. Herzlich willkommen zu den Literaturagenten, dem Podcast mit den Bücherblättern. Am übernächsten Sonntag beginnt sie, unsere Aktion Berlin liest ein Buch, bei der wir gemeinsam mit dem Landesverband Berlin des Deutschen Bibliotheksverbands die Stadt in einen Lesekreis verwandeln. Das Buch, um das wir uns diesmal in zahlreichen Veranstaltungen in den Berliner Bibliotheken treffen, ist Alina Bronskis Roman Pi mal Daumen.
Und nicht nur wir finden dieses Buch richtig gut, auch auf der Frankfurter Buchmesse wurde es im letzten Herbst ausgezeichnet, Pi mal Daumen, mit dem Preis der unabhängigen Buchhandlung in Deutschland. 1000 unabhängige Buchhandlungen bilden bei diesem Preis die größte Jury der Buchbranche überhaupt.
Der Roman von Alina Bronski erzählt die Geschichte von zwei besonderen Menschen, die sich im ersten Semester des Mathematikstudiums an der Universität begegnen. Der 16-jährige wohlhabende Mathematiküberflieger Oskar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorf und die 53-jährige Moni Kojinski, die sich einen Lebenstraum erfüllen will, die aber auch immense familiäre Pflichten hat. Wir hören jetzt den Anfang des Romans, der durchweg aus der Perspektive des Überfliegers Oskar erzählt wird. Es liest Fabian Busch.
Als ich Moni Kojinski zum ersten Mal sah, hielt ich sie wahlweise für eine Sekretärin oder für eine Kantinenfrau, die sich verlaufen hatte. Ich wunderte mich noch, wie man sich derart verirren konnte. Die Mensa befand sich einen 10-minütigen Fußweg entfernt. Die erste Vorlesung in Analysis hatte vor einer Viertelstunde begonnen und Moni stand in der Tür, die jämmerlich gequietscht und dadurch alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Sie trug einen roten Kunstlederrock und eine tief ausgeschnittene Bluse mit Leopardenmuster. Über ihrer Schulter hing eine blaue, knallvolle IKEA-Tasche. Professor Chao hielt mitten im Satz inne, die Hand mit der Kreide in der Luft. »Entschuldigung«, flüsterte Moni durchdringend und raschelte mit ihrer Tüte den Gang entlang. Sie blieb vor mir stehen. »Ist der Sitz hier noch frei, Kleiner? Rückst du ein Stück?« Ich wurde rot und nickte. Ich gab ihr nicht die geringste Chance. Am Anfang des Semesters waren die Vorlesungen noch voll. Die Leute mussten auf der Heizung oder auf dem Boden sitzen. Die Hälfte der Professoren hatte osteuropäische Namen. Sie waren besonders gefürchtet, weil sie den Stoff des ersten Unisemesters bereits in der 9. Klasse auf ihren spezialisierten Schulen gelernt und wenig Verständnis für das Schneckentempo in Deutschland hatten. »Warten Sie ein paar Wochen«, hatte der Studiendekan Professor Orloff bei der Begrüßungsveranstaltung gesagt, »dann sind wir wieder unter uns. Nach der ersten Woche geht jeder zweite von Ihnen, nach 14 Tagen bleibt ein Fünftel übrig. Nach der ersten Klausur weinen Sie alle bis auf 2, 3 Leute, die wirklich hierher gehören.« Ich wusste, dass ich zu den wenigen Bleibenden gehören würde. Ich ließ den Blick über die Köpfe schweifen, um aufgrund des Erscheinungsbildes abzuschätzen, wer wie lange durchhalten würde. Es waren ein paar Ältere dabei, mit gestressten Gesichtern und silbrigem Haaransatz, die Mathelehrer werden wollten. Sie waren unangenehm überrascht davon, dass sie in den ersten Semestern dieselben Veranstaltungen wie richtige Mathematiker besuchen mussten. Nichts interessierte sie weniger als ihr künftiges Fach. Sie wollten einen sicheren Arbeitsplatz und ihre Ruhe. Von Mr. Brown wusste ich, dass Sie die Ersten waren, die sich über zu viele Übungsblätter und zu schwierige Klausuren beschweren würden. Sie würden die Dozenten sofort über die Anzahl und das Alter ihrer Kinder unterrichten, auf den Brotjob verweisen, der ihre Großfamilie nur notdürftig ernährte, und nach der ersten Woche versuchen, zu Germanistik oder Sonderpädagogik zu wechseln. Sie kamen mir wie Heiratsschwindler vor. Ich war der Meinung, dass nur Menschen, die es mit der Mathematik ernst meinten, dieses Fach studieren durften. Moni saß neben mir, nachdem sie ihre IKEA-Tasche in den Gang gestellt hatte.
So fängt sie an, die Geschichte von Oskar und Moni, die zu einer ganz unwahrscheinlichen Freundschaft werden wird, im Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski, der dieses Jahr im Mittelpunkt steht, unserer Aktion Berlin liest ein Buch.
Und die beginnt am 25. Mai mit einer Lesung von Alina Bronski im Studio 14. Und wenn Sie da dabei sein wollen, schicken Sie uns eine E-Mail an mitmachen@radio1.de. Es gibt keine Karten für diese Lesung, die nicht nur deshalb besonders sein wird, weil es um ein tolles Buch geht, sondern Sie wissen, das Studio 14 ist das schönste Radiostudio überhaupt. Man hat einen Blick über die ganze Stadt. Und dann ab dem 25. Mai wird die Aktion fortgesetzt mit Lesungen in den Berliner Bibliotheken. Alle Infos finden Sie auch auf unserer Aktionsseite Berlin liest ein Buch.
Favorit Buch.
Dienstag, der 21. Februar 2023. Im Hotel Intercontinental wird ein Literaturpreis verliehen. Die Stifterin kommt nicht. Berlin im Winter ist ihr unerträglich. Der Architektur- und Kunstkritiker Demian, der mit dem Preisträger befreundet ist, fühlt sich verpflichtet, die absehbar schlecht besuchte Veranstaltung zu füllen und lädt Freunde ein. Die kommen auch und bilden bald mit Demians 15-jährigem Sohn, der sich in der Verwandlung in eine Frau befindet, und dem arabisch-schweizerischen Sohn der Stifterin eine skurrile Gelegenheitsgesellschaft, die nach der Preisverleihung durch den Tiergarten zu einem Fastfood-Restaurant spaziert. Die amerikanische Autorin Nell Zink, die schon seit langem im Brandenburgischen lebt, folgt in ihrem Roman Sister Europe ihren Figuren, die unaufhörlich über die Themen der Gegenwart reden, auf ihrer Reise ans andere Ende der Nacht. Die Literaturagenten sprachen unter der Woche mit Nell Zink über ihren Berlin-Roman der ganz besonderen Art.
Herzlich willkommen, Nell Zink.
Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Nell Zink, allein schon die Eröffnungsszene Ihres Buches hat es in sich. Demian, der in einer Villa im Grunewald lebt, erzählt seiner Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte, die handelt vom Klimawandel in völlig verharmlosender Form. Zwar werden die Küsten von einer gigantischen Welle überspült, aber in den Grunewald kommt nur eine ganz, ganz kleine Welle, die dann auch verebbt. Welchen Ton wollten Sie mit dieser Eröffnungsszene setzen?
Ich meine, das kennen wir doch alle. Die Welt geht unter, aber uns betrifft das nicht unbedingt.
Ja, und damit können Kinder gut einschlafen?
Also besser, als wenn man ihnen das Gegenteil erzählt. Und natürlich sind wir alle ein Stück weit vom inneren Kind noch abhängig. Ja. Und wollen es dem inneren Kind noch recht machen. Und versuchen uns selbst Tag und Nacht zu beruhigen.
Wir erzählen uns selbst solche Gute-Nacht-Geschichten.
So ist es.
Wir haben es schon gehört, die Handlung spielt in einem ganz begrenzten Zeitraum. Ein einziger Abend und die darauffolgende Nacht. Warum so ein enger Rahmen und warum auch so ein konkreter Tag, der 21. Februar 2023?
Gut, ich wollte auf jeden Fall schlechtes Wetter haben. Das ist so ungefähr der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Und mir war damals schon klar, dass man heutzutage nicht mehr über die Zukunft schreiben kann. Also man kann nicht irgendwie vor sich hin einen Roman schreiben und sagen, das spielt so nächstes Jahr. Also wenn es Realismus sein soll, wenn es in unserer Welt angesiedelt ist, dann muss man entweder in die Vergangenheit schauen oder sagen, es geht um ganz bestimmte Zeit, weil die Zukunft ist weggefallen. Also wir haben gerade no future. Also man kann sich die Zukunft nicht mehr so genau denken.
Und warum so ein enger Erzählrahmen, also es sind nicht mal 24 Stunden?
Also mir hat Spaß gemacht, das so zu schreiben. Mhm. Also zu gucken, wie viel kann passieren. Wenn man nicht irgendwie so wie bei vielen Büchern die Zombie-Apokalypse mit reinschreibt oder sowas. Wenn es einfach normale Menschen sind, die sich miteinander unterhalten und versuchen, sich ein bisschen darzustellen, wie man das so auf einer Party macht. Mhm. Man will den anderen zuhören, aber man will auch, dass man von den anderen ein bisschen besser gekannt wird. Und dann ist diese Gratwanderung zwischen Selbstdarstellung und Passivität.
Herr Zink, was bei Ihren Figuren auffällt, diese Menschen haben zu allem etwas zu sagen. Das fängt mit dem Klimawandel, von dem wir vorhin gesprochen haben, an. Ich zähle jetzt nicht die weiteren Themen auf. Das ist allein schon deshalb unmöglich, weil sich die Themen in den Gesprächen teilweise von Satz zu Satz unaufhörlich ändern. Es geht den Menschen offensichtlich nicht darum, miteinander zu sprechen, in dem Sinne, dass sie sich dauerhaft und wirklich aufeinander einlassen. Worum geht es denn diesen Menschen beim Reden?
Also ich schreibe ja Realismus und so wie ich die Menschheit kenne, ist es nicht so, dass sie einander so genau zuhören und es wird auch gerne mal doziert. Und die reden aneinander vorbei, das kommt vor, aber es geht nicht darum, in dem Buch einfach dieses misslungene Kommunikation satirisch darzustellen. die wollen alle auf jeden Fall was Bestimmtes erreichen, aber wegen dem Kontext kommen sie halt nicht dazu. Also die Livia will ein ganz bestimmtes Gespräch führen mit Damian, alleine, zu zweit. Und sie denkt, es wird dazu kommen im Laufe des Abends. Mhm. Aber sie ist halt nie mit Damian alleine. Mhm. Und solche Konflikte, die kennt man ja.
Ja.
Und dass die Leute zu allem eine Meinung haben. Also ich kenne kaum noch Menschen, die keine persönliche Außenpolitik haben.
Mhm. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Ihr Buch vermeidet die Berlin-Klischees. Als ich das gelesen habe, habe ich immer wieder gedacht, ach, so wirkt das auf jemanden, der nicht in Berlin geboren, nicht aufgewachsen ist, wie die Leute sich hier verhalten. Was würden Sie denn sagen, was ist an Ihren Figuren, was ist an der Geschichte aus Ihrer Sicht typisch für Berlin?
Also die Durchmischung der verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Also dass da Menschen zusammenkommen auf einer Party, die wirklich aus verschiedenen Einkommensgruppen kommen. Mhm. Da ist Berlin wirklich ein bisschen offener als die meisten Städte. Und in Deutschland sowieso.
Das sagt Nell Zink. Auch über ihren Roman Sister Europe sprechen wir gleich weiter mit ihr nach Karma Police von Radiohead.
Favorit Buch.
Unser Favoritbuch in dieser Woche ist Sister Europe, der Roman von Nell Zink, der einer Zufallsgesellschaft durch die Nacht folgt, die sich bei einer Literaturpreisverleihung begegnet, durch die Berliner Nacht. Nell Zink, Sie leben schon lange in Brandenburg, eben auch, weil die bezahlbaren Mieten da überhaupt es ermöglichen, als freie Schriftstellerin zu überleben. Warum schreiben Sie erst jetzt Ihren ersten dezidierten Berlin-Roman?
Weil der Stoff sich mir präsentiert hat. Also das, was ich schreibe, das sind ja keine Auftragsarbeiten, sondern es ist einfach das, was ich machen will. Deswegen nennt man mich ja freie Schriftstellerin. Also mich hat halt beschäftigt, wie Berlin funktioniert und auch was für Sachen, vor allem in der amerikanischen Literatur, ganz falsch erzählt werden über Berlin. Und so ein komisches Image, das Berlin hat.
Welches
das,
denn?
Das auch ich hatte. Also Berlin in der amerikanischen Literatur ist einfach so eine Art erweitertes Berghain.
So eine Art Disneyland für Erwachsene, oder?
Oh, ja, also wenn man in Disneyland ganz viele Drogen nehmen würde, dann hätte man Berlin.
Also kann man sagen, das meinen Sie mit erweitertes Berghain. Berliner Nachtleben ist Drogen und Sex.
Ja, der Radi ist ja schwul und lebt in Montreux. Und wenn er nach Berlin kommt, dann hat er dafür auch die einschlägigen Gründe.
Wir haben es bisher noch nicht angesprochen, aber es war deutlich zu hören. Ihr Buch ist geprägt von einem sardonischen, sehr speziellen Humor. An dieser Stelle muss Ihr Übersetzer Tobias Schnettler ausdrücklich gelobt werden, der diesen Humor grandios ins Deutsche bringt. Ein Humor, mit dem Sie diese ständig labernden, mehr oder minder ziellosen Figuren darstellen und die vor allen Dingen in die unmöglichsten Szenen bringen. Szenen, von denen man denkt, das wird hoffentlich nicht ausgeführt. So droht Demians 15-jährigen Sohn, der sich Nicole nennt und sich als Frau versteht, beinahe von jenem arabisch-schweizerischen Mann namens Radi verführt zu werden. Was reizt sie daran, solche Momente herzustellen, in denen die Lesenden denken, das soll bitte, bitte gut ausgehen. Ich will nicht wissen, was sonst passiert.
Hat es Ihnen denn gar keinen Spaß gemacht?
Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, aber ich habe gedacht, bitte, bitte, Nelsink, führen Sie das nicht weiter.
Also, wenn Sie meine anderen Bücher kennen, dann wissen Sie, ich bin Spezialistin für Happy Ends. Also, ich halte auch keine Spannung so besonders lange aus und ich will auch keine Figur quälen. Aber die Leser, die genießen das manchmal.
Ihr Humor kommt auch darin zum Ausdruck, dass diese leerlaufenden Phrasen ihrer Figuren ausgestellt werden. Ich fand die bezeichnendste dieser Phrasen eine Anspielung auf ein berühmtes Zitat von Rainer Maria Rilke, das da lautet, du musst dein Leben ändern. Ein Gedanke, den vielleicht viele von uns schon mal hatten. Bei
genau,
Ihnen,
also Sie nennen das Labern, Leerlauf.
Ja.
Und wer kennt das bei sich selbst nicht?
Ja, ja, ja.
Einmal im Jahr mindestens.
Eher jede Woche einmal.
Jede Woche, genau.
Ja.
Und die Livia, die das sagt, die hat sehr viele Alternativen und Optionen im Leben. Die ist sehr frei. Aber die muss auch aus der Bahn geworfen werden.
Ja, ja. Aber dann heißt es bei Ihnen im Buch, du willst dein Leben ändern, ohne dein Leben zu ändern. Zeigt das, wie sehr Ihre Figuren in einer Art Selbsttäuschung leben?
Das ist Realismus. Hm. Ja. Die sollen menschlich wirken dadurch.
Ja.
Tut mir leid, wenn der Mensch sich im Spiegel nicht immer so gerne sieht.
Kommen wir mal zum Thema Märchen. Auf dem Cover der amerikanischen Ausgabe des Romans ist eine Märchenillustration und es gibt das Buch hindurch wirklich immer wieder Elemente, die an Märchen erinnern. Zum Beispiel Prinzen und Prinzessinnen, es gibt eine Verwandlung. Am Schluss sind wir in einem Raum, in dem Teppiche übereinander liegen, wie die Matratzen im Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Was haben die Märchen in ihrem Buch verloren?
Es gibt den Aspekt des Orientalismus quasi, dass der Radi ist ein Prinz aus dem Morgenland und der Autor, der beehrt wird, kommt auch daher und erzählt praktisch als allererstes im Buch, also das Buch fängt ja mit dem Märchen an,
ja,
über den Tsunami, der als kleine Welle in Grunewald ankommt. Und dann wird ein lang und breit ein Märchen erzählt bei einer gesellschaftlichen Zusammenkunft, wo alles sich irgendwie so fasziniert zu Tode langweilen.
Ja.
Und das kommt immer sehr gut an. Also die Leute genießen diese Story und hinterher denken sie, was war jetzt das? Und ich bin dieser Wirkung nicht abgeneigt. Wenn man das, was ich schreibe, auf Anhieb sofort verstehen würde, dann wäre es irgendwie weniger interessant, finde ich. Aber das Märchenerzählen oder das Erzählen überhaupt, das ist ein Hauptthema im Buch, weil die erste Figur, die mir überhaupt eingefallen ist, das war die Avianca, diese junge Amerikanerin, die halt zwanghaft immer erzählt und vor allem Ausreden, wieso sie zur Verabredung nicht kommt.
Unsere letzte Frage, die bezieht sich auf den Titel, weil der wird im Buch nicht erklärt. Wer oder was ist denn die Sister Europe?
Das ist unter anderem ein Lied von den Psychedelic Furs aus den 80ern, aber ich denke, irgendwo ist das Olivia. Also die ist die europäischste Figur in dieser Gruppe, die wirklich in der Vergangenheit verwurzelt ist, also tief im märkischen Sand. Aber Wurzeln im märkischen Sand zu haben, die kann man leicht abschütteln.
Das wollte ich auch gerade sagen. Oh Gott, wer seine Wurzeln im märkischen Sand hat.
Ja, ja, und über die anderen Wurzeln dieser Livia könnte man auch noch sehr lange sprechen. Nell Sings Roman Sister Europe wurde übersetzt von Tobias Schnettler, erscheint übermorgen am 13. Mai im Rowohlt Verlag. Die Buchpremiere findet dann statt am 21. Mai in der Georg-Büchner-Buchhandlung im Prenzlauer Berg. Laden Sie ein paar Freundinnen und Freunde ein und spazieren Sie dahin. Vielen Dank für das Gespräch, Nell Sing.
Ich danke Ihnen.
Tschüss, machen Sie es gut.
Ciao.
Was passiert, wenn eine Wissenschaftlerin und KI-Expertin sich der Literatur zuwendet und einen Roman schreibt? So geschehen beim Debütroman Die Summe unserer Teile, der dieses Frühjahr im Tropenverlag erschienen ist. Die Autorin heißt Paola Lopez.
Paola Lopez ist Mathematikerin und promoviert momentan über künstliche Intelligenz. Manche kennen sie vielleicht aus ihrer wissenschaftlichen Kolumne aus der Zeitschrift Merkur. Geboren wurde sie 1988 in Wien. Mittlerweile lebt sie in Berlin. Und unsere Literaturagentin Anne-Dore Krohn hat ihr Debüt gelesen und mit ihr drüber gesprochen. Hallo Anne-Dore.
Hallo Marie, hallo Thomas.
Der Titel Die Summe unserer Teile klingt ja schon mal so, als könnte das auch ein irgendwie wissenschaftlich angehauchtes Thema sein, stimmt's?
Ja, interessanterweise spielen die Wissenschaften erst auf den zweiten Blick eine Rolle in diesem Roman. Paola Lopez habe ich auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt und sie hat mir gesagt, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war, dass sie eben nicht vordergründig über künstliche Intelligenz oder Wissenschaften schreibt, weil sie ja sonst schon den ganzen Tag damit verbringt, als Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. In erster Linie ist dieses Buch eine Familiengeschichte und das Zitat, auf das sich der Titel bezieht, geht in ganzer Länge so: Wir sind mehr als die Summe unserer Teile. Und mit den Teilen sind natürlich auch die Atome gemeint, aus denen wir uns rein physisch zusammensetzen. Aber es geht ihr vor allem um die Teile unserer Persönlichkeit, also unsere Herkunft, unseres ganzen Selbst. Und trotzdem liegt unter allem, was geschieht, wie so eine Tonspur, dann eben doch der Erfahrungshorizont einer Wissenschaftlerin. Und ich fand das für den Roman einen absoluten Gewinn.
Wie genau drückt er sich denn aus? Wie macht sich dieser wissenschaftliche Erfahrungshorizont bemerkbar im Roman?
Ja, man merkt einfach, dass Paola Lupis in dieser Welt zu Hause ist. Also sie erzählt eine Familiengeschichte über drei Generationen hinweg. Sie erzählt von drei Frauen, Großmutter, Mutter und Tochter. Und alle drei sind Wissenschaftlerinnen. Mhm. Die Protagonistin ist eine Informatikstudentin. Sie heißt Lucy, die ist von München nach Berlin gezogen. Sie programmiert auch Computerspiele. Ihre Mutter ist Ärztin und die Oma ist Chemikerin. Und zwischen diesen drei Frauen gab es Brüche, also emotionale Brüche. Die Lucy hat ihr Elternhaus in München verlassen und zwar nicht im Guten. Also die Mutter weiß nicht mal ihre Adresse in Berlin. Und die hat sie dann aber doch irgendwie rausgefunden und sie schickt ihr ein ganz besonderes Objekt. Und damit fängt dieser Roman an.
Zu Beginn des Buches bekommt die 24-jährige Informatikstudentin Lucy einen Gast bei sich in der WG, nämlich einen großen Konzertflügel, ein Steinway. Und das war auch das erste Bild des ganzen Romans, das bei mir sich sehr hartnäckig festgesetzt hat. Und ich finde, das ist so ein sehr spannender Aspekt des Schreibens, weil man einerseits volle Kontrolle über jeden Satz hat. Es passiert ja nur so, dass ein Wort dort steht, wenn ich es hinschreibe. Aber dann ist das auch ein recht unbewusster, seltsamer Prozess, wo dann plötzlich ein Bild auftaucht. Und bei mir war das dieses Klavier, das so ganz störrisch und ganz widerspenstig plötzlich im Raum steht.
Also ein großer Steinway steht da auf einmal im WG-Zimmer rum, wie eine geballte Faust, heißt es da im Buch. Und Lucy hat als Kind Klavier gespielt, aber sie hat eben mit ihrer Mutter gebrochen und sie hat auch gar keine Lust, wieder Verbindung aufzunehmen, weder mit der Mutter noch mit der Kindheit. Also legt sie erstmal ihren ganzen Papierkram auf den Steinway, sie nutzt ihn so als Ablagefläche, versucht ihn zuzudecken, aber es ist ein bisschen schwierig, so einen Steinway zu ignorieren, wenn der im Zimmer rumsteht. Und dann begibt sie sich eben doch auf Spurensuche. Unter anderem fährt sie nach Polen, nach Sopot. Das ist ein Ort, in dem ihre Großmutter war. Denn die Großmutter ist Polin und die ist im Zweiten Weltkrieg in den Libanon geflüchtet. Dort ist die Mutter aufgewachsen, die dann wiederum zum Medizinstudium nach Deutschland kam. Also dann wird diese weit verzweigte Familiengeschichte eben aufgeschlüsselt.
Ich habe immer noch im Kopf den Satz, ein Klavier, Mutter, wir danken dir. Schnell abgelenkt davon. Also ein Roman, der durch das ganze 20. Jahrhundert führt und eben durch mehrere Länder.
Ja, und tatsächlich springt Paola Lupis auch auf der Zeitachse. Also jede dieser drei Frauen bekommt eigene Kapitel. Und die Geschichte beginnt im Jahr 2014, als eben der Steinway in Berlin steht. Aber dann geht es zurück ins Jahr 1976, als die Mutter aus dem Libanon kam, um Medizin zu studieren in Deutschland. Es geht sogar zurück bis ins Jahr 1944 nach Beirut, als Ludmiła, die Großmutter aus Polen, kam und dann eben Chemikerin wurde. Und diese Beschreibungen des Medizinstudiums oder der Chemie, die sind auch wieder sehr kenntnisreich. Da blitzt wieder die Wissenschaftlerin Paola Lupis hervor. Und als ich sie getroffen habe, habe ich sie als KI-Expertin natürlich auch gefragt, ob sie selbst eigentlich ihre literarischen Texte einer KI zur Verfügung stellen würde. Da wird ja viel drüber geredet, weil KI-Sprachmodelle werden ja mit jeder Menge Texten gefüttert, womit viele Autorinnen und Autoren nicht gerade einverstanden sind. Und ich habe von ihr erfahren, auch sie als KI-Expertin oder gerade sie als KI-Expertin ist da sehr, sehr skeptisch.
Es wirkt immer so, als wäre das so ein magisches Werkzeug fast. Also als würde aus dem Nichts irgendetwas entstehen. Das ist aber tatsächlich gar nicht so, sondern diese Systeme wurden mit der Weltliteratur, die digitalisiert verfügbar ist, gefüttert, mit ganz Wikipedia, mit mittlerweile auch Reddit, mit allen möglichen Online-Medien, die das gar nicht wollten, wo das wirklich Urheberrechtsverletzungen sind. Also irgendwie so 200 Jahre menschliches Schreiben wurde da in so einen Mixer gepackt und von diesem Mixer nimmt man so Scheibchen raus und das ist jetzt neu KI-generierter Text. Damit bin ich auf verschiedenen Ebenen, unter anderem auch rechtlich, nicht sehr einverstanden.
Die Schriftstellerin Paola Lupis, die ihr Debüt keiner künstlichen Intelligenz zur Verfügung stellen würde. Aber dafür uns Leserinnen und Lesern, Anne-Dore, was für eine Sprache hat Paola Lupis denn eigentlich gefunden für ihr Debüt?
Ja, das fand ich lustig, weil sich auch in ihrer Sprache die Wissenschaft abbildet. Also das zeugt einfach von so einem technologischen Denken.
Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen gruselig an, ja? Wenn eine literarische Sprache dann so wissenschaftlich klingt.
Ja, nee, zum Glück ist es nicht das trockene wissenschaftliche Deutsch, das meinte ich damit nicht, sondern dieses Denken in wissenschaftlichen Bildern. Also da gibt es zum Beispiel eine Stelle, als Lucy im Jahr 2014 eben als dieser Steinway da steht, ziemlich gestresst ist. Und da heißt es dann im Roman, dass sich ihre Gedanken erhitzen wie ein ThinkPad aus den 90ern. Und weiter, als hätte Lucy 1000 Tabs geöffnet, bloß sind es nicht 1000 verschiedene, sondern 1000 mal derselbe. Also man merkt, da denkt eben jemand in diesen Strukturen. Ich mochte diese Weltwahrnehmung. Ich habe das so in der Literatur noch nie gelesen. Und was ich auch mochte, ist die Haltung, mit der Paola Lopez diese emotionale Aufarbeitung dieser drei Frauengenerationen beschreibt. Also Mutter und Tochter begegnen sich dann in Polen. Es kommt zu einer Aussprache. Aber ohne zu viel zu verraten, es ging der Autorin eben nicht um eine einfache Versöhnung.
Ich würde mich freuen, wenn Lesende mit dem Gefühl aus dem Roman gehen, vielleicht nicht Probleme lösen zu können, sondern vielleicht Probleme ein bisschen besser zu verstehen oder auch aushalten zu können, weil die Auflösung ist nicht immer eine Auflösung, sondern oft heißt es auch, wenn man mit Widrigkeiten leben kann, ist das auch ganz gut.
Die Wissenschaftlerin und KI-Expertin Paola Lopez hat ihren Debütroman geschrieben. Er heißt Die Summe unserer Teile, ist erschienen im Tropenverlag. 256 Seiten, kosten 24 €. Und dieses Buch und sein dominantes Klavier haben uns vorgestellt, Anne-Dore Krohn. Vielen Dank dafür.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Manches Buch würden Sie vielleicht beim Stöbern in der Buchhandlung einfach links liegen lassen. Dabei wäre es vielleicht genau in diesem Moment in Ihrer Situation im Leben das Richtige für Sie. Damit Ihnen das nicht passiert und das richtige Buch auch bei Ihnen landet, gibt es die Buchbehandlung. Und die funktioniert so: Sie bewerben sich auf Radio 1 oder radio3.de, schreiben uns, was Sie suchen, und wir melden uns dann mit einem Behandlungstermin bei Ihnen.
Heute bekommt Albena eine maßgeschneiderte Buchbehandlung. Hallo Albena.
Juhu, hallo.
Hallo, guten Abend. Bei dir ist das mit der Buchbehandlung tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn du hast mehrere Operationen hinter dir. Für dich, wie du schreibst, eine Lektion in Demut. Erzähl uns doch einfach mal, wie es dir gerade geht.
Es fällt mir schwer, wirklich diesen Zustand der Ruhe anzunehmen und damit produktiv und positiv umzugehen. Ich habe zum Glück einen kleinen Garten. Da war ich eben drin und habe gewässert. Ich gehe zur Physiotherapie, zur Osteopathie, versuche ein bisschen spazieren zu gehen, soweit die Füße das zulassen. Ja, ich versuche mich abzulenken und dachte, vielleicht ist das eine gute Idee, mal mit einem guten Buch anzufangen.
Genau, ich habe gedacht, welche Bedeutung hat denn das Lesen in so einer Zeit?
Also Flucht. Flucht aus dem Alltag, ne? Aus den Dingen, die mich am Boden halten.
Mhm. Du hast uns geschrieben, ich wünsche mir Motivation in literarischer Form auf eure Verordnung hin. Was müsste denn ein Buch mitbringen, damit das mit der Motivation auch klappen könnte?
Also für mich sind Bücher am wertvollsten, wenn sie das wahre Leben darstellen. Ich mag nicht so gerne Science Fiction. Gut würde ich finden, wenn es, na, wenn es packt, packend ist, wenn es motivierend ist, wenn ich was Neues lerne, wenn ich vielleicht in andere Kulturen eintauchen kann und auch so ein bisschen am Leben anderer Menschen teilhaben kann.
Das sind doch schon eigentlich sehr gute Vorgaben für den Buchbehandler. Und der ist heute Kurt von Hammerstein aus der Buchhandlung Hundhammerstein in der alten Schönhauser Straße in Mitte. Hallo Kurt.
Hallo ihr Lieben. Und ja, das Arztzimmer steht bereit. Albena, bitte zum Arzt.
Hallo Kurt.
Hallo Albena. Also auch von meiner Seite aus erstmal herzlichen Beileid für dieses Leiden. Also das klingt ja wirklich bescheuert. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ein gutes Buch kann einen zumindest über sehr, sehr, sehr blöde Stunden hinwegtragen. Und wenn es gut läuft, sogar Tage und Wochen. Mhm. Und ich werde jetzt etwas machen, wofür ihr, liebe Literaturagenten, mich töten werdet. Ich habe zwei Bücher. Es tut mir so leid, aber ich finde in diesem Fall, weil es sich um eine wirkliche Behandlung handelt, brauchen wir zwei Bücher.
Wir stimmen zu. Das ist ja bei Medikamenten auch manchmal so, da braucht man mehrere.
Wie kommst du auf die Idee, dass wir jemanden töten würden, weil der zwei Bücher empfiehlt?
Okay, das war ein bisschen tragisch, aber ich kriege immer dieses Nein, nur eins.
Wir sind so streng.
Ihr seid so streng. Das ist richtig, wie mit der Kinderschokolade, da kriegt man auch immer nur ein Stück.
Aber gut. Wir wissen nicht, was du für eine Kindheit hattest, Kurt, aber wir kommen zurück zur Sache. Jetzt empfehlen wir zwei Bücher.
Zurück zur Sache. Also, ich habe mir zwei Bücher ausgesucht. Und zwar das erste ist von Maxim Leo. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Albena.
Nee, gar nicht.
Ich habe mich so ein bisschen mal an deinen Anamnesebogen herangemacht. Und du hattest ja geschrieben, dass das Buch von Sophie Hardach, Unser geteilter Sommer, dich so sehr beeindruckt hatte. Ja. Und Maxim Leo hat ein sehr wichtiges Buch, wie ich finde, tatsächlich auch über das Leben in der DDR geschrieben. Das ist das Buch Haltet euer Herz. Kriegsbereit, eine ostdeutsche Familiengeschichte, wo er im Endeffekt die Generation seiner Großeltern, seiner Eltern und seine eigene Generation anhand der Familie beschreibt. Spannend, aber nicht das Buch, worüber ich sprechen möchte, denn es ist der Nachfolger von ihm. Das heißt, wo wir zu Hause sind. Und da hat er sich wieder seine Familie vorgenommen. Also ein großer jüdischer und hauptsächlich sehr linksintellektueller Clan, der, wie wir uns alle denken können, in den 30er Jahren nicht unbedingt die beste Zeit in Deutschland hatte. Und er nimmt aus dieser Riesenfamilie exemplarisch drei seiner Großtanten, die dann sich aus Berlin weggemacht haben und in die Welt verstreut werden. Ja. Und was diese drei Damen wirklich durchgemacht haben und erlebt haben, und nicht nur sie, sondern auch ihre Ehegatten und dann die Kinder, und dann geht es auch weiter an die Enkelkinder, ist ein beeindruckendes Dokument an Resilienz. Und es geht nach London, es geht nach Paris, es geht nach Holland, es geht nach Israel, es geht überall hin. Sehr, sehr spannend finde ich, wie dann in seiner Generation die Enkelkinder dieser Großtanten dann unter den Vorzeichen der verschiedenen Staaten, in England war es dann Brexit, in Israel die generelle Situation von vor 5, 6 Jahren, dass viele wieder zurück nach Deutschland kommen in der Generation. Und ich finde, das ist sowohl was Leben in der DDR angeht, als auch dann die Resilienz bei Flucht und Vertreibung ein beeindruckendes und vor allen Dingen, das ist das Schöne an Maxim Leo, sehr unterhaltsam geschriebenes Buch. Es ist kein trockener Dramenbericht, sondern es liest sich wie ein unfassbarer Roman. Und wenn es ein Roman wäre, würde man sagen, oh Leo, jetzt hör doch mal auf, das ist doch vollkommen übertrieben, das passiert doch keinem Menschen so. Aber es ist tatsächlich alles Familiengeschichte und sehr in Bezug halt auch natürlich auf die Geschichte der DDR.
Albena, wie hört sich das für Sie an?
Ja, ich wäre fast geplatzt hier. Ich finde es super. Also das, was du hier vor mir ausgebreitet hast, ich kann es eigentlich gleich anfassen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen mag ich, dass das drei Protagonistinnen sind.
Ja, das ist tatsächlich schön. Aber das freut mich schon mal. Aber weil es hier ja tatsächlich um eine Notfallbehandlung geht, komme ich noch mit einem zweiten Buch daher. Und das ist so ein bisschen in der Lektion in Demut und Geduld, wie man sowas durchhalten kann. Und es gibt einen Liebling hier bei uns im Laden. Das ist der Autor Amar Towles, ein Amerikaner. Und der hat ein Buch geschrieben, der Gentleman in Moskau. Das Ganze findet statt in den 20er Jahren in Moskau. Wir haben einen Grafen aus bester Familie, der schon seit Jahren in einem Hotel, im besten Hotel am Platz, in der Suite lebt. Und er wird eines Tages vor ein Komitee der Bolschewiki gerufen als unerwünschte Person. Und alle seine Freunde und Bekannte sagen schon, na, den sehen wir nie wieder, der landet im Gulag. Aber er kriegt nicht als Strafe für seine Existenz die Todesstrafe oder Gulag, sondern eine sehr seltsame Strafe, nämlich lebenslanges Hausarrest in eben diesem Hotel. Ah. Aber natürlich nicht in der Suite, sondern oben in der Dienstbotenkammer. Und jetzt passiert das Wunderbare. Dieser Graf nimmt es einfach hin und sagt, okay, ich hatte eine super Zeit, jetzt sind halt andere dran und ich mache das Beste aus diesem Leben, was mir jetzt vorgeschrieben wird. Und es ist eine Lektion an heiterer Gelassenheit, egal welche Steine ihm in den Weg gelegt werden, er nimmt sie einfach als Aufgabe an und bearbeitet das. Er sitzt dann auch, so wie du jetzt im Gartenfest sitzt, er sitzt in diesem Hotel fest, er darf es nicht verlassen, über Jahrzehnte hinweg nicht. Und es ist, wie gesagt, einmal diese heitere Gelassenheit, wovon man sich nicht nur eine, sondern gleich 10 Scheiben abschneiden möchte, wenn ich das hätte, so gelassen sein Leben weiterzuführen. Und es ist ein so elegant und auch elegant übersetzter, elegant geschriebener und übersetzter Roman, der so viel Freude bringt. Es ist eine wunderbare Ablenkung und hinterlässt einen jedes Mal bei jeder Seite, die man liest, einfach mit Freude und einem sonnigen Gemüt. Und ich dachte, das sind vielleicht zwei Sachen, die du jetzt genau gebrauchen kannst.
Also es klingt absolut richtig. Ich bin sehr berührt von deiner Beschreibung des zweiten Buches auch. Also ich merke, ich werde gleich ganz emotional, weil du hast es wirklich gut erkannt. Ne? Ich habe zwei Baustellen und ich brauche genau diese Upper und ich brauche die Downer und ich glaube, damit bin ich richtig gut versorgt.
Ach schön,
vielen Dank.
Das freut mich wirklich riesig, toll.
Ich bin emotional jetzt auch berührt. So ein schöner Moment der Begegnung zwischen Lesender und Buchbehandler. Das war die berühmte Kurt von Hammersteinsche Doppelschlagbehandlung, würde ich das mal nennen. Gleich
die
zwei
hat schon geholfen,
Bücher. Ja. Einmal Maxim Leo, wo wir zu Hause sind, die Geschichte meiner verschwundenen Familie als Taschenbuch bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. 368 Seiten kosten 13 €. Und dann noch dazu Amor Towles, ein Gentleman in Moskau, als Taschenbuch bei Ullstein. 560 Seiten, 14,99 €. Und ich würde sagen, wenn man so guckt, was man in der Apotheke immer so lässt, das ist eine relativ kostengünstige Behandlung.
Absolut, absolut, ja.
Ohne Selbstzahlerbeitrag.
Und die wird nicht alle, man kann sie immer wieder.
Genau. Die sind dann nicht einfach verschwunden wie so eine billige Ibuprofen.
Ich würde jetzt gerne noch stundenlang mit euch weiter plaudern, aber wir machen jetzt Tschüss. Schönen Abend noch. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Tschüss.
Vielen lieben Dank.
Tschüss, gute Besserung.
Ciao, ciao.
Dankeschön. Tschüss.
Die Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf radio1.de oder radio3.de. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
In dieser Rubrik geht's um Bücher, die vielleicht besonders geliebt aussehen mit Eselsohren und unterstrichenen Sätzen. Bücher, die wir einmal gelesen haben und die dann einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Und auf der anderen Seite gibt es da diese anderen Bücher, die fast noch wie neu aussehen, weil sie vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte im Bücherregal stehen, aber niemand liest sie. Und um diese Bücher kümmert sich der Wiener Künstler Julius Deutschbauer. Er gibt ihnen ein neues Zuhause in seiner nomadischen Bibliothek der ungelesenen Bücher, die im Moment in der Galerie Ebensberger im Fichtebunker in Kreuzberg zu Gast ist und mit dem wir auch vergangenen Sonntag in den Literaturagenten gesprochen haben.
Natürlich haben wir auch Julius Deutschbauer nach seinem Wirkungstreffer gefragt und er hat uns ein Buch von der Titanin der österreichischen Literatur im 20. und 21. Jahrhundert empfohlen.
Es gibt da eine Lieblingsautorin in Österreich, die Friederike Mayröcker, die kürzlich mit fast 100 gestorben ist. Und da gibt es ein Buch von ihr, Brüt oder Die seufzenden Gärten, so heißt das Buch. Und da sagt sie, ich kaufe jeden Tag Bücher, nicht um sie wirklich zu lesen, sondern sie dort und da anzusaugen. Und das finde ich eine schöne Leseanleitung, weil man muss ja kein schlechtes Gewissen haben, dass man Bücher nicht liest, beziehungsweise nicht ganz liest. Und ab einem gewissen Alter hat man ja auch nicht mehr so viel Lebenszeit, alle Bücher, die man noch lesen will, ganz zu lesen. Aber dort und da so rein zu gehen und anzusaugen, reicht manchmal. Wie ein Insekt von Buch zu fliegen und dort wie Nektar zu saugen, ja, so beschreibt Mayröcker das. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, meinen Büchern gegenüber, auch den Ungelesenen oder den Angelesenen, besser gesagt. Ja.
Auch Bücher ansaugen wie ein Schmetterling, das kann eine fruchtbare Art sein zu lesen, findet der Künstler Julius Deutschbauer und empfiehlt uns Brüt oder Die seufzenden Gärten von Friederike Mayröcker als Taschenbuch erschienen bei Suhrkamp. 350 Seiten, kosten 12 €.
Wie später ihre Kinder, Rose Royale oder Connemara, das sind einige Romane, mit denen der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu bekannt geworden ist in Frankreich und Deutschland. Wir haben diese Bücher auch hier bei uns bei den Literaturagenten vorgestellt. Geboren wurde Nicolas Mathieu in einer Arbeiterfamilie, hat schon als Jugendlicher beschlossen, Schriftsteller zu werden und dann tatsächlich den renommiertesten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt, gewonnen. Nicolas Mathieu ist bekannt für seinen sozialkritischen Blick auf die Gesellschaft und sein neuestes Buch heißt Jede Sekunde. Bei dem Titel, Marie, stellt sich die Frage, um was für eine Zeitrechnung geht's in diesem Roman?
Es geht darum, den Alltagsverpflichtungen zu entkommen und im Leben möglichst viele Sekunden abzutrotzen, um sich heimlich zu treffen, im Halbdunkel im Hotelzimmer und Nachmittage mit zugezogenen Vorhängen zu verbringen. Es geht um die Zeitrechnung einer Affäre. Wir haben es mit einem Mann und einer Frau zu tun, beide in ihren 40ern, verheiratet und sie leben eben diese heimliche Liebe miteinander. Erzählt ist das Ganze aus der Perspektive des Mannes und das ist eine Erfahrung wie, Zitat, das unfassbare Glück deines Hinterns in meinen Händen. Mhm. So stellt es der Erzähler gleich zu Beginn klar. Und diese Erfahrung stellt natürlich alle Bemühungen von Literatur für ihn in den Schatten, denn er ist Schriftsteller. Doch diese Geschichte, die uns ja so bekannt vorkommt, diese Affäre von Menschen in ihren 40ern und wenn wir ehrlich sind, die uns auch schon ziemlich oft erzählt wurde, ist eigentlich nur ein Vorwand für Mathieu, um ganz grundlegend nachzudenken übers Leben. Womit verbringen wir unsere Zeit? Wer bestimmt über unsere Zeit und womit verschwenden wir sie vielleicht auch? Und es geht auch ganz viel um diese vollkommen widersprüchlichen Rollen, die wir spielen in unserem Alltag oder wie Mathieu es ausdrückt, in dieser Komödie. Nicolas Mathieu, der hat ja auch immer so einen soziologischen Blick auf die Welt und das ist jetzt auch wieder so bei Jede Sekunde.
Und welche soziologischen Rollen schaut sich Mathieu denn an, mal abgesehen von der des Liebhabers?
Ja, der des rumreisenden Schriftstellers, der von Stadt zu Stadt reist und von anonymem Hotelzimmer zu anonymem Hotelzimmer hüpft, der des betrügenden Ehemanns und irgendwann Ex-Partners. Aber es geht ganz stark auch um die Rolle des Vaters. Immer wieder wendet sich der Erzähler so ganz direkt wie in so einer Direct Message an seinen Sohn, der zu dem Zeitpunkt 12 ist und denkt darüber nach, dass sich eben bald mit der Pubertät alles verändern wird in diesem Vater-Sohn-Verhältnis. Er ruft ihm da so richtig die Sätze zu, wie deine Kindheit ist an einem sicheren Ort, du kannst werden, wer du willst. Es geht aber auch um seine eigene Rolle als Sohn und das Verhältnis zu seinem Vater, der sich für ihn scheinbar über Nacht in einen alten Mann verwandelt zu haben scheint. Er betrachtet diesen Körper und denkt, du erkennst den Körper nicht, der dich ernährte und anzog. Du denkst, so wenig übrig von den Armen, die dich als Kind gehalten haben. Und diese direkte Ansprache, dieses Du, das zieht sich wirklich durchs ganze Buch.
Ja, das kennt man ja. Also er spricht dann Figuren im Buch an, aber was dann für uns beim Lesen passiert ist, wir fühlen uns dann auch durch das Du direkt angesprochen. Ist das also ein Buch mit Appellcharakter, das uns direkt ansprechen will?
Auf jeden Fall. Also am Ende gibt der Erzähler auch zu, das Buch als Höllenmaschine konzipiert zu haben, für sich selber. Er gibt aber auch zu, dass es über diese Liebesgeschichte im Vordergrund weit hinausgeht, dass er das für ein Kollektiv geschrieben hat, für ein großes Ganzes, so wie er die Gesellschaft eben wahrnimmt. Es gibt ganz viele Momente, in denen man sich wiedererkennt in diesem Buch. Für jeden sind das wahrscheinlich andere, aber er spricht zum Beispiel von einer Stimme, mit der ja jeder und jede allein ist, aber die doch, glaube ich, viele hören und die dann in manchen Momenten so flüstert, soll das alles sein im Leben? Soll es das jetzt gewesen sein? Mhm. Und es ist so ein bisschen...
Du musst dein Leben ändern.
Genau, da haben wir es wieder. Es ist eine Aufforderung, ein Leben zu führen, das so intensiv wie möglich ist, auch so eine Aufforderung zur Kriegserklärung. Er nennt das gegen den Lauf der Dinge eine Kriegserklärung und sagt, ich will von dieser Welt diesem Leben mein grässliches Stück, Ausrufezeichen. Und am Ende liest sich das dann fast wie ein Manifest, ein Aufruf, uns von gesellschaftlichen Zwängen frei zu machen, für unser kleines, für andere vielleicht unbedeutendes Leben auch zu kämpfen und unsere Zeit nicht zu verschwenden, um jemanden reich zu machen, heißt es da zum Beispiel. Also es ist wirklich ein kleines, lebensphilosophisches Buch, das ganz beherzt und tief reinschneidet, mitten ins Leben, dem wir jede gute Sekunde abtrotzen sollen.
Wenn da so ein Wort wie Kriegserklärung gebraucht wird, wenn da geschrieben wird über das unfassbare Glück, deinen Hintern in den Händen zu halten. Das klingt für mich nach einem ziemlichen Männerblick auf die Welt, oder?
Das ist ein Männerblick auf die Welt. Doch, das stimmt. Also es ist natürlich, also Nicolas Mathieu ist ein Mann und er schreibt dieses Buch und er versucht jetzt auch nicht die Rolle der Liebhaberin einzunehmen, aber er wendet sich, also er versucht sich hineinzuversetzen, auch in Frauen. Also zum Beispiel stellt er sich immer wieder vor, wie diese Liebhaberin auch ihren Alltag lebt, wie sie gerade mit ihrem Mann da sitzt, was sie bewegt, welche Sorgen sie mit ihren Kindern hat und spricht sie dann auch eben mit du an. Also er versucht sich schon auch in die Frau einzuversetzen, fühlen, auch in seine Ehefrau. Das passiert aber klar immer aus männlicher Perspektive. Aber die Themen, die er anspricht, die sind eigentlich total universal. Also die betreffen irgendwie alle Menschen. Also da habe ich das gar nicht so empfunden, dass ich nicht angesprochen werde als Frau. Das trifft das Menschsein im Kern, was er da rüberbringen will.
Nicolas Mathieus Roman Jede Sekunde wurde übersetzt von Lena Müller und André Hansen, ist bei Hansa Berlin erschienen. 93 Seiten kosten 20 Euro.
Salut, ma chère, Nathalie.
Jede Sekunde, so heißt das neue Buch von Nicolas Mathieu, in dem er seine Leserinnen und Leser auffordert, dem Lauf der Dinge, den Krieg zu erklären und erleben zu führen, das so intensiv wie möglich ist. Zu dem neuen Buch des französischen Schriftstellers ist auch ein Hörbuch erschienen im Hörverlag der Divan.
Wir hören einen kurzen Ausschnitt draus, in dem es um die Liebe geht. Es spricht der Schauspieler Rainer Strecker.
Am Anfang ist alles einfach. Die große Charmoffensive, der Genuss der ersten Male, die Stille im Restaurant, der Abdruck zerwühlter Laken auf der Haut, die gesprächigen Nächte und Ideen von Italien, Griechenland, Brüssel und, wenn es sein muss, auch Schottland. Man holt sich am Bahnhof ab. Man gönnt sich Meeresfrüchteplatten. Man muss sich eine Sprache erfinden, sich auf Farben, Begriffe einigen. Lass die Tasche nicht liegen. Mach die Zahnpasta zu. So solltest du nicht über deine Mutter reden. Alles ist einfach und verlogen. Dann kommen diese Tage wie Gletscherspalten. Ein Kind, das in die Notaufnahme muss. Ein Vater, der den Verstand verloren hat. Berufsrisiken. Konkurrenz überall. Die Nächte, in denen du anderswo schläfst. Andere Körper. Versäumnisse, Geburtstage, die sich nach Weltuntergang anfühlen. Alles ist schwierig, und erst da verstehe ich die Bedeutung deiner Augen. Unsere Geschichten sind keine Landpartien. Die Jahre werden voller Probleme sein. Wände, die neu tapeziert und unsere Kinder, die auf den Weg gebracht werden müssen. Die Wahrheit lautet, Ruhe gibt es nicht. Was am Ende aber zählt, ist deine Hand, die nach meiner greift. Wie früher, als wir klein waren, im Dunkeln eines Kellers, in einem Flur, dessen Licht ausging, bevor wir ihn durchqueren konnten. Deine Haut, die einfach sagt, ich bin hier. Als erstes sollte man den Kindern sagen, dass die Liebe ein Geduldsspiel ist. Es wird alles Mögliche erzählt und fast alle lügen. Filme natürlich und noch schlimmer, Romane mit ihren bunten Umschlägen, ihrer freundlichen Miene, all diesen bedeutungsschweren Personalpronomen. Ich glaube nicht mehr an ihre goldenen Legenden, den ersten Blick und die Geschwindigkeit. Der Zeiger immer auf Rot, das Herz bei 100 Kilometern die Stunde, das Leben mit durchgedrücktem Gaspedal. Ich glaube nicht mehr an Nervenkitzel, anfänglichen Rausch, Bauchweh und feuchte Hände. Das alles ist Folklore. Willkommene Abwechslung. Tourismus halt. Was es wirklich gibt, sind Tage, die sich endlos dehnen. Zahnbürsten dicht an dicht. Ein Hausschuh unterm Bett. Verspätete Post. Eine Einkaufsliste am Kühlschrank. Offene Schultaschen. Der Klempner, der uns ausnimmt. Dein Vater, der nicht mehr ans Telefon geht. Und im Dunkeln spät in der Nacht zwei Stimmen, die sich aneinander wärmen. Man hört sie kaum. Die sich einfache Dinge sagen, ohne Tiefgang. Wir haben kein Brot mehr fürs Frühstück. Ich gehe morgen zum Osteopathen. Komm näher, ich habe kalte Füße. Komm noch näher. Man muss den Tod unmöglich machen und sehr alt werden. Sehr langsam den Lauf der Zeit aus deinen Augenwinkeln betrachten. Die Milchzähne zählen, die Narben am Kinn. Sich ganz leise sagen, weißt du, ich habe Angst, wenn du nicht da bist. Aber ich bin doch hier.
Und mit ganz viel literarischer Liebe bis zum nächsten Podcast der Literaturagenten. Alles Gute für Sie und Ihre Lektüren.